sind schon verkabelt. Dankeschön.
Das macht die Technik.
So, jetzt sollte, genau, jetzt sind wir da. Okay. Die Grafik drückt sehr schön aus, worum es uns heute und auch nächste Woche gehen wird. Es ist zufällig Muttertag, aber ich denke, bei Gott gibt es sowas nicht wie Zufälle. Ich glaube, das ist genau der richtige Tag, um dieses Thema zu bringen. Nicht nur für die Mütter, sondern genauso für uns Väter. Wie geben wir unserem Nachwuchs das Beste mit, was wir haben? Für einige von uns bedeutet das, wie kann ich meine leiblichen Kinder besser erziehen? Wie kann ich sie mehr segnen? Für andere bedeutet es vielleicht, wie kann ich meine geistlichen Kinder besser unterstützen? Vieles von dieser Predigt ist umsetzbar auch auf geistliche Kinder. So, in jedem Kind steckt ein gewaltiges Potenzial. In jedem Kind. Und als Eltern hat Gott uns diese Aufgabe anvertraut, diese Geschenke auf Zeit zur Entfaltung zu bringen. Das ist der Job. Für jeden Beruf müssen wir eine mehrjährige Ausbildung in Form einer Lehre oder eines Studiums absolvieren. Aber Eltern wird man ohne Ausbildung. Ist uns allen sicher schon bewusst geworden. Wir haben keine Qualifikation dafür erworben, keinen Meisterbrief, nicht mal einen Gesellenabschluss, um zu sagen, jetzt bin ich Vater oder jetzt ist sie Mutter. Sondern es war auf einmal so. Buchstäblich von einem Tag auf den anderen ist man dann Elternteil. Und doch ist dieser Beruf, in Anführungszeichen, weil es ist eine Berufung, wo sich ja das Wort Beruf ableitet, der wichtigste, den es gibt. Denn nirgendwo können wir mehr gut oder mehr schlecht machen als bei unseren eigenen Kindern. Denn alles, was wir da hineinlegen, wird Auswirkungen haben auf Lebenszeit und sogar Gehirnforscher haben herausgefunden, auf die nächsten 4 Generationen. Die Bibel hat das übrigens schon vorher herausgefunden. Aber 4 Generationen lang wird die DNS so verändert in der Kindheit und durch unser Denken, dass es auf die nächsten 4 Generationen übertragen wird. Gewisse Dinge, erstaunlich, oder? So, wenn du dir also vor 4 Generationen deine Vorfahren angeguckt hättest, wüsstest du, warum du vielleicht das ein oder andere Problem mit dir rumschleppst, warum dein Charakter vielleicht so ein bisschen schräg in die Richtung ist oder gut in die Richtung. Nur, wer kennt schon die 4. Generation vor einem noch so richtig gut? Die ist in der Regel gegangen, als wir gekommen sind oder schon vorher. Dieser Predigt-Zweiteiler will über einige Irrtümer unserer Zeit aufklären und möchte biblische Werte und Grundlagen für die Erziehungsarbeit aufzeigen. Wenn wir das lebendigste Wasser nehmen würden und würden es in ein Glas gießen, und würden dieses Glas einfach nur ein paar Jahre stehen lassen. Was denkt ihr, was aus diesem Wasser geworden wäre? Ich glaube, eine tödliche Brühe. Da würde sich alles Mögliche inzwischen tummeln an Krankheitserregern, an Pilzen, an was auch immer. Das, was noch übrig wäre von dieser Flüssigkeit, wäre kein klares Wasser mehr, wie wir es jetzt sehen. Und es wird niemandem mehr nützen, dieses Wasser würde keiner mehr trinken. Definitiv nicht. Und unsere Kinder haben genauso ein Negativpotenzial. Du und ich, wir haben ein Negativpotenzial. Wir kommen so. Aber dann, was passiert? Um das Negativpotenzial in unserem Kind zu wecken, brauchen wir gar nichts zu machen. Reicht schon. Einfach nur Gas zu tun. Wir brauchen sie nicht missbrauchen. Wir brauchen sie nicht grob zu verletzen. Wir brauchen ihnen kein Tyrann zu sein. Es reicht schon aus, sie einfachen zu lassen, was sie wollen. Diese falsche Sorge um die ja ach so empfindliche Persönlichkeit des Kindes ist eine der häufigsten Ursachen für Probleme und Schwierigkeiten, die dann solch ein junger Mensch sein ganzes Leben lang muss. So erschaffen Menschen, die entweder nicht sozialisiert wurden oder deren Ego im Laufe ihres Lebens viel Schaden und Schmerz hervorbringen wird. Wir wollen anhand von 12 Prinzipien eine echte Hilfestellung geben und fordern alle Eltern, die sich hiermit auseinandersetzen, dazu auf ihren bisherigen Führungsstil zu überdenken und wieder die Zügel in die Hand zu nehmen, so ein Erbe geben, das ihnen nicht erst nach dem Tod zum Segen wird. Diese 12 Prinzipien beinhalten die Werte, die unseren Kindern gleichzeitig tiefe Wurzeln, breite Flügel mit auf den Lebensweg geben. So, diese 12 Prinzipien sind nicht vollständig. Sie sind auch nicht das einzig Wahre. Sie sind aber ein Hilfsmittel, wo du das eine oder andere von rausnehmen kannst. Und versuch auch nicht alles auf einmal, sondern hör so geistlich hin. Wo ist so eine Sache vielleicht, die ich ändern könnte? Wo hänge ich vielleicht gerade? Was ist das Ding, wo ich merke, hier komme ich nicht wirklich weiter? Und arbeite an dieser einen Sache zuerst. Also die Predigt da anhören oder die Lippe, was du bekommst, durchlesen. Und vielleicht wirst du danach irgendwann sagen, jetzt mal auch an die zweite Sache rangehen. Versuch nicht alles auf einmal, weil das führt meistens dazu, dass wir aufgeben, weil wir es nicht schaffen. Die Prinzipien haben wir in unserer Elternzeit in 15 Jahren entwickelt und entwickeln immer noch und merken immer noch, wie wir Dinge verändern können und verändern müssen, um besser zu sein. Weil du weißt ja, du misst dich selbst nicht an mir oder an irgendjemandem hier, auch nicht in deiner Elternschaft, sondern du misst dich an dir selbst von gestern. Okay? Und danach solltest du gut abschneiden. Das ist das Ziel. In allem übrigens, nicht nur in Kindererziehung. Wir vergleichen uns, sondern möchten selbst wachsen. Und wenn wir uns entwickeln, dann bin ich morgen der bessere Bernd als heute. Stimmt's? Wenn ich morgen der schlechtere bin, läuft irgendwas schief. Dann habe ich nicht verstanden, was Entwicklung bedeutet und was Wachstum meint. Verantwortlichkeit. Okay. Ihr erhaltet jetzt ein Blatt. Habt ihr schon? Habt ihr das alle bekommen? Ein Blatt, wo ihr Dinge aufschreiben könnt. Das Ziel ist einfach, wenn du sagst, ich hab dann noch eine Frage zu diesem Thema Kindererziehung und die weiß ich nicht, ob die nächstes Mal kommt oder nicht oder die ist aus dem heutigen entstanden, notier es doch bitte drauf und notier auch deinen Namen, dann geht deine E-Mail-Adresse, Telefon dazu, weil es kann sein, dass wir das ein oder andere nächstes Mal hier aufgreifen. Es kann auch sein, dass wir sagen, wir würden dich dann anrufen oder dir eine E-Mail dazu schreiben und dir versuchen, persönlich weiterzuhelfen. Je nachdem, wie viele eine Sache hilft. Versteht ihr? So, das hilft uns dann sehr, euch nachzugehen. So, notiert fleißig und lasst das Ding nachher einfach auf der Bühne liegen, wenn ihr geht, ausgefüllt, und wir nehmen das dann mit und es kommt dann auch an. Okay.
Hannas Wunsch. Finde ich nicht an. Doch, jetzt kommt was. Hanna ist 7 Jahre alt, fast 8. Sie geht in die 2. Klasse. Sie hat Eltern, einen Bruder, der Benny heißt, und einen Hund, der Ronja heißt. Außerdem hat Hanna einen Wunsch, einen ganz besonderen Wunsch. Zu Hause gefällt es ihr nicht mehr. Immer muss sie höflich sein, nett. Jeden Tag ihr Zimmer aufräumen. Und fast jeden Tag abtrocknen oder den Müll runterbringen. Außerdem soll sie im Diktat 0 Fehler schreiben und in der Schule nicht so viel schwätzen. Immer gibt es Gemüse, meistens Lauch oder Spinat. Cola ist nichts für Kinder, Süßigkeiten sind auch ungesund. Für Computerspiele isst sie zu und zu viel Fernseher ist schlecht für die Augen, genau. Fernsehen ist überhaupt schlecht für alles. Jeden Abend muss Hanna mit Ronja Gassi gehen. Und sonntags schleppen die Eltern sie mit in den Gottesdienst. Gibt's genau. Und danach soll sie stundenlang durch die Landschaft latschen. Im Sommer muss sie bei der Gartenarbeit helfen. Und im Winter den Schnee wegschaufeln. Hanna ist wütend. Traurig ist sie auch, denn eigentlich mag sie ihre Eltern. Aber so geht es nicht weiter. An einem Sonntagmorgen sitzt Hanna wieder im Gottesdienst. Viele Kinder und viele Erwachsene sind da. Es ist Erntedank. Danke Gott für Gemüse und Obst, sagt der Pastor. Nein, denkt Hanna, danke für Pommes und Ketchup. Und für Gummibärchen und Cola, sagt ein anderes Kind. Ja, 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 strahlt Hanna. Andere Kinder bekommen wohl, was sie haben wollen, denkt sie. Deshalb hat sie einen besonderen Wunsch. Lieber Gott, bitte schenk mir neue Eltern. Vielleicht hat aber Hannah genau die Eltern, die sie braucht. Und wenn unsichere Eltern sowas hören oder lesen, könnten sie dazu geneigt sein, ihren Erziehungsstil zu verändern. Und genau das passiert im Wandel der Zeit in den letzten vielleicht 2 Generationen in unserem Land. Und es hat viele lebensuntüchtige Menschen hervorgebracht. Jetzt wollen wir uns ja diese 12 Prinzipien ein bisschen näher anschauen. Und zum Einstieg in das erste Prinzip haben wir euch einen Videoclip mitgebracht. Der dauert ja so 3 Minuten. Den schauen wir uns jetzt an. Da habt ihr den ersten Punkt schon erraten. Bildlich erklären, ne? Wertschätzen. Ah, das ist nett mit den Stühlen hier. Komm mal her. Erster Punkt heißt, sei ein Ermutiger. Negativ reden können wir alle. Da sind wir richtig super gut. Die Zeitungen schreiben, die Fernsehnachrichten berichten Negatives. Und Negatives zu finden, ist eine ganz, ganz leichte Sache. Ich fand übrigens das Lied total cool. Zu kennen, Jesus. Das haben wir bestimmt Jahre nicht mehr gesungen. 98 um 16.30 Uhr gespielt, zu Hause im Wohnzimmer, meinem Klavier, während ich entsetzliche Bauchkrämpfe hatte. Eine halbe Stunde später sind wir dann ins Krankenhaus gefahren und 7 Stunden später war die da, die heute die Lichttechnik macht, dann da. So, es ist ein Lied, das habe ich, als ich Mutter wurde, gesungen. Dich zu kennen, Jesus. Ja, ja, ja. Das hat mich sofort, es war ein Déjà-vu, du verstehst, ja. Das war schon krass. Halleluja. Also, Silvia, mach Lobpreis. Kommt was Gutes bei raus. Halleluja. Bestätigung. Erwisch deine Kinder beim Gutes tun und sag's ihnen. Ich weiß, das ist eine Herausforderung, aber das kann man lernen. Ich bin immer noch dabei. Und heute sind meine Kinder so groß, dass sie mich dann, wenn ich wieder in die andere Schiene einschlage, darauf aufmerksam machen und sagen, Mama, du könntest auch mal wieder, ne, so das sehen, was wir schon gemacht haben. Sprich das Richtige und tu das häufig. Bestätige positives Verhalten. Sieh nicht die 6 Mal, wo du mehrfach darauf hinweisen muss, dass der Müll voll ist und dass er unbedingt raus müsste und dass das Kind, was dafür zuständig ist, es tun muss. Und dann sieh auch das eine Mal, wo du bemerkst, dass der Müll einmal selbstständig geleert wurde. Daran arbeite ich gerade. Wollen wir da zusammen im Team dran arbeiten, liebe Eltern?
Amen.
Amen. Seid ihr dabei? Super. Schau auf das Gold und nicht auf den Berg, der davor liegt. Was ist noch? Was hat noch mit Ermutigung zu tun? Segne dein Kind. Segne dein Kind jeden Tag laut. Also wir haben so ein Ritual, wir segnen unsere Kinder, bevor sie aus dem Haus gehen. Ich habe das schon mal, glaube ich, hier von vorne erzählt. Es gab eine einzige Situation, wo ich eines meiner Kinder nicht gesegnet habe, weil wir nämlich einen riesen Konflikt hatten am Morgen. Und das Kind, soll man jetzt nur neutral ausdrücken, hatte keinen Bock mehr, nochmal in die Augen zu gucken, bevor das Kind das Haus verlassen hat. Und ich hatte auch keinen Bock, das Kind zu segnen, weil ich nämlich so einen Hals hatte, wie wir sagen, und sauer war. Und am Mittag steht dasselbe Kind vor mir mit einem blutigen Pullover und einer blutig geschlagenen Nase. Und das ist all die Jahre, in denen ich Kinder habe, die zur Schule oder in den Kindergarten gehen, nie wieder passiert, weder davor noch danach. Aber an dem Tag, wo ich ein Kind nicht gesegnet habe, ist es passiert. Das war für mich eine sehr eindrückliche Erfahrung, die mich sehr nachdenklich gestimmt hat. Ob der Segen nicht doch mehr bewahrt, als man manchmal so denkt, wenn man ihn verschlafen am Morgen dann ausspricht. Bete für dein Kind in deiner Zeit mit Gott. Es gibt verschiedene Tricks, wie Mütter für Kinder beten können. In einem Buch für Mütter las ich mal, immer wenn du die Wäsche für die Person zusammenlegst, kannst du nochmal Fürbitte tun. Hat sich bei uns gerade erledigt, weil der Bernd so einen tollen Eindruck im Gebet hatte, dass jetzt jeder selber seine Wäsche zusammenlegt. Das ist super. Aber finde kreative Wege, um dich selber daran zu erinnern, eine Routine zu entwickeln. Also nicht eine Routine im Sinne von, ich ratter das runter, sondern eine Regelmäßigkeit, dass du für deine Kinder betest. Ein weiterer wichtiger Tipp im Bereich Ermutigung ist, hat mit Berührung zu tun, also geht über die Worte hinaus. Und auch unser Umgang, unsere Körpersprache spricht ja eine laute Sprache. Und diesbezüglich möchte ich euch gern was vorlesen aus dem Buch von Dr. Caroline Leaf. Die Zellleiter habt das gerade kennengelernt. Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet? Sehr empfehlenswertes Buch. Darin schreibt sie: Forschungsergebnisse zeigen sogar, dass Berührungsentzug zu einer negativen Veränderung im Gehirn, Neuroplastizität, führt und Verhaltensmuster für Aggression und Gewalt anlegt. In den Experimenten des mittlerweile verstorbenen Psychologen Harry Harlow zog eine künstliche Mutter, die aus Draht bzw. mit Stoff bespannt war und Milchflaschen statt Brüsten hatte, die Affenbabys auf. Die Babys wurden gefüttert, aber nicht berührt, nicht umarmt und nicht gehalten. Binnen kürzester Zeit zeigten alle von ihnen Anzeichen von Stress und Depressionen. Die Anzeichen verschwanden wieder, nachdem die Wissenschaftler einen älteren Affen zu den Babys brachten, der sie umarmte und mit ihnen kuschelte. Was geschah mit diesem Babyaffen? Berührung durchbrach die negative Reaktionskette, welche durch die Gefühle des emotionalen Entzugs in ihren Gehirnen ausgelöst worden waren. Die Grundlagen für diese Forschung wurden in den 40er Jahren gelegt, als ein einfühlsamer Arzt namens René Spitz zum Teil beklemmende Nachforschungen anstellte. Er beabsichtigte herauszufinden, warum Babys starben, obwohl ihre Ernährung, medizinische Versorgung und Umgebung gut waren. Es stellte sich heraus, dass diese Kinder an Berührungsentzug starben. Das Gehirn wird sich in einigen wichtigen Bereichen negativ verschalten, wenn unsere Haut, ein großes Organ, das reich an Nerven ist, nicht liebevoll berührt wird und deshalb nicht in der Lage ist, diese Signale an das Gehirn zu senden. In uns ist ein Hunger, der stärker ist als unser Hunger nach Essen. Von einem liebenden Gott wurden wir auf liebende Berührung gepolt. Heute sind unsere Grundschulen und weiterführenden Schulen gefüllt mit stark zurückgezogenen und störenden, ungezogenen Kindern und Teenagern, die die Hoffnung auf liebevolle Berührung und Glück bereits aufgegeben haben. Und das alles, weil man ihnen die Berührung entzogen hat. Es gibt erdrückende Beweise dafür, dass die Vereinigten Staaten eine der gewalttätigsten und am wenigsten körperlich zugeneigten Gesellschaften unseres Planeten ist. Man schätzt, dass nur 25% der Kinder in den USA aus einer intakten Familie kommen, in der eine angemessene Bindung entstehen kann. Deutsche Zahlen werden sicher nicht viel anders aussehen. Hör dir die Geschichte eines 4-jährigen Jungen an, der ins Internat gesteckt wurde. Als er in der ersten Nacht nach seiner Mutter schrie, wurde er von den Betreuern in einen dunklen Schrank eingesperrt. Man entzog ihm die Berührung durch seine Mutter und seinen Vater und die Lehrenden des Internats, die sehr wahrscheinlich auch selbst einen Berührungsentzug durch ihre Mütter erlebt hatten. Trotz dieses Traumas entwickelte sich der Junge zu einem sehr erfolgreichen Geschäftsmann, der jedoch immer schwer an den Bürden des Lebens zu tragen hatte. Er war oft depressiv, traurig und überempfindlich. Er heiratete eine liebevolle Frau, was ihn in gewisser Weise veränderte. Gemeinsam bekamen sie 4 Kinder. Trotz seiner liebevollen Ehefrau fiel es ihm weiterhin schwer, seine Kinder auf den Schoß zu nehmen, weil er dies selbst nie erlebt hatte. Aber Jesus berührte ihn durch seine Frau, seine 4 Kinder und seine 13 Enkelkinder. Obwohl nie ein gefühlsbetonter Vater und Großvater aus ihm wurde, gelang es ihm, seine Liebe durch seine Taten auszudrücken. Wenn man ihm in die Augen blickte, wurde man völlig von seiner Liebe eingenommen. Dieser Mann, schreibt Caroline Leaf, war mein Vater. So können also ein freundlicher Händedruck, ein aufmunterndes Schulterklopfen oder eine herzliche Umarmung zur Begrüßung sehr wohl einen toxischen Schaltkreis im Gehirn der entsprechenden Person unterbrechen. Wir können uns gegenseitig dabei unterstützen, geheilt zu werden, und zwar einfach durch liebevolle Berührung. Diese Berührung kann den Tag einer Person von einer völligen Katastrophe in vollen Erfolg verwandeln. Menschliche Berührung hingegen setzt die natürlichen körpereigenen Substanzen in einem Heilungsprozess frei, der dein Gefühl des Wohlbefindens steigert. Hast du deine Kinder mit Zuneigung überhäuft? Oder hast du sie weggepackt? In einen Hochstuhl, Laufstall, Autositz, ein Babybett, eine Kindertagesstätte, einen Hinterhof? Oder hast du sie vor dem Fernseher geparkt? Forschungsergebnisse belegen, dass Massagepatienten einen Monat nach der Behandlung niedrigere Cortisolwerte aufweisen. Ein Hinweis auf ein vermindertes Stresslevel und erhöhte Dopaminausschüttung. Berührung ist unendlich wichtig. Und ja, noch ein kleiner Tipp von mir zu diesem ersten Punkt. Schenk deinem Kind liebevolle Berührung, aber große Überschrift ist ja, sei ein Ermutiger, eine Ermutigerin. Es gibt Hilfsmittel. Ich brauche manchmal Hilfsmittel. Schäme mich jetzt nicht, das hier für euch einzugestehen. Und eines meiner Hilfsmittel sieht so aus. Das ist eine kleine, wunderschöne Kiste, die man bestellen kann. 100 Mal Lob für Kinder. Und da sind so Karten drin. Die kann man auch dem Ehepartner oder dem kann man auch jemandem aus der Hauszelle oder an anderen Familienmitglieder weitergeben. Da stehen zum Beispiel Sachen drauf wie, das war klasse. Ich schreibe dann hinten noch eine Ergänzung, was ich klasse fand, schreibe das Datum drauf und dann Mama oder das hast du toll gemacht. Du hast mir wirklich toll geholfen, das war einsame Spitze, gut, dass ich dich habe, toll, dass du es probiert hast. Also Sachen sind da drin, da sind 100 Karten drin und diesen kleinen Kasten möchte ich euch schenken, so wenn ihr nachher rausgeht oder Sabine, ich gebe dir den, dann kann sich jeder ein Kärtchen, nimmst du alle mit oder was? So, lasst uns ermutiger werden für unsere Kinder, aber auch untereinander. Amen.
Also meine Kinder, die holen sich Streicheleinheiten ab. Die kommen immer wieder, regelmäßig und wollen Berührung. Und ich glaube gerade wir Männer, wir tun uns manchmal schwer damit. Aber berühre deine Kinder. Berühre sie auch, wenn sie Teenager sind, berühre sie. Natürlich angemessen, aber liebevoll. Was meine, darf ich das sagen? Ja, das macht es in der Öffentlichkeit auch. Meine Grace, wenn wir irgendwo nebeneinander sitzen, egal ob im Kino, zu Hause, vom Fernseher oder irgendwo als Gäste beim Essen, die Frage kommt nach kurzer Zeit, Papa, kraulen. Und dann geht's dann so. Und ehrlich, manchmal sage ich nein. Grace würde sagen, oft sagst du nein. Aber immer wieder sage ich auch ja. So, ich glaube, wenn dieses Bedürfnis einfach nach Berührung, was jeder Mensch hat, wenn du das bei deinem Teenager deckst, dann gucken die gar nicht so früh nach dem anderen Geschlecht in der Weise. Weil oft ist es ein Defizit. Ja, wenn ein junges Mädchen, ein junger Mann, wenn er da weiß, ich krieg nie Berührung, da ist ja eine Sehnsucht nach. Weil Papa, Mama sind kalt, die berühren mich nie. Ja, dann sucht man sich's woanders. Und ich glaube, hier können wir schon auch einiges vorbeugen und einiges ersparen, was kein Mensch braucht. Zu früh mal nicht. Ich habe jetzt einen kurzen Ausschnitt aus einem andersartigen Film als vorhin. Jurassic Park, Teil 2. Und es geht über das Thema Setze klare Grenzen. Film ab. Ich hoffe, du gibst nicht so einen Rat an deine Kinder weiter. Klare Grenzen zu setzen ist unbequem. Ja, manchmal bekommt man sogar regelrecht feindliche Gefühle entgegengebracht, wenn du das deinen Kindern zumutest, in Grenzen zu leben, die sie nicht unbedingt schon so als wichtig sehen wie du. Auf der anderen Seite, meine beiden Großen, die kamen alle mehr als einmal zu mir und sagten mir, wie dankbar sie sind, dass sie einige Dinge nicht dürfen, die ihre Klassenkameraden oder einige davon durften. Und sie haben sich regelrecht bedankt für Grenzen, die ich in meiner Kindheit so nicht hatte und die wir hier durchsetzen. Es gibt Grenzen wie unsere Kinder vor ihrem 18. Lebensjahr übernachten nicht woanders. Ich glaube, es gab 2 oder 3 Ausnahmen im ganzen Leben unserer Kinder. 2 oder 3 Ausnahmen. Und manche sehen das als kleinkariert an, das verstehe ich. Ich hatte so Grenzen in meiner Kindheit auch nicht. Aber wir haben gelernt von sehr viel weiseren Männern Gottes, als wir es oder als ich es bin, und wissen, wie nah Missbrauch und Erfahrungen einem jungen Menschen sind, gerade aus Bereichen, wo man nie drauf kommt. Ist euch aufgefallen, dass Missbrauch fast immer von sehr guten Bekannten oder Verwandten geschieht? Wo man hinterher sagt, das hätte ich nie gedacht. Aber wisst ihr, wir haben uns mal entschieden, wir wollen das hinterher nie erleben. Wir wollen vorher aufpassen. Wir wollen vorher aufpassen. Und das ist eine unbequeme Lösung. Die kostet manchmal was. Und das Kind ist nicht immer und überall dabei. Und all diese Dinge. Aber wir haben gelernt, dass es eine richtig gute Sache ist, unser Kind zu schützen in dieser Zeit. Mit 18 gibt es noch genug Gefahren, wo unser Kind damit klarkommen muss. Aber die wesentlichste, die sensibelste Zeit ist es geschützt. Und Dinge passieren nicht. Und da wir niemandem sagen wollen, ja, so dir wird mir das nie zutrauen oder dir schon, haben wir gesagt pauschal. Das betrifft dann Paten, das betrifft dann Onkel, Tanten oder was auch immer. Genauso wie Schulkameraden und Klassenfahrt sind so Sachen, wo wir mit den Lehrern sehr, sehr deutlich reden und gucken, ob wir das versuchen. Aber ansonsten sagen wir pauschal nein, weil dann kann niemand sagen, ja, bei dem dürfte er aber. Unterstellst du mir sowas? Wir unterstellen niemandem irgendwas. Aber wir wollen einfach nie ein Nachher erkennen, versteht ihr? Wir bewahren unser Kind jetzt. Wir wollen, dass es nicht später auf Bebus gehen muss, um die Verletzungen aufzuarbeiten, die entstanden sind, weil die Eltern dachten, es passiert ja schon nichts. Es ist schon nie was passiert, wisst ihr? Wir haben erlebt, dass schon im Kindergartenalter Dinge passiert sind, auch nah an unseren Kindern, wo wir dachten, wow, aber ganz, ganz aufpassen. Flach halten die Bälle, sonst geht hier was schief. Und wir waren schon an diesen Grenzen und haben gesehen, wie nah die Dinge sind, wo man denkt, unmöglich, im Kindergarten, bitte, passieren schon Dinge, die sollten nicht sein. So, lebe die Werte der Familie vor. Und die Familie sollte Werte haben und diese Werte kennen und konfrontiere auch damit. Lass Verstöße nicht ungeahndet in der Weise, dass man drüber wegsieht und dann die Werte einfach verändert werden oder unterminiert, untergraben werden. Und nach 2-3 Jahren, vor allem wenn du Teenager hast, dann sind die Werte gar nicht mehr da. Weil natürlich liegt es in dem Wesen des jungen Menschen, die Grenzen auszutesten. Das ist doch ihr Recht, das haben wir doch alle getan. Wir gucken, wie weit können wir gehen. Und je weiter wir gehen, desto weiter versuchen wir zu gehen. Nicht unbedingt, weil wir das wollen, sondern weil wir einfach testen wollen, wie weit geht's. Und wenn gerade wenn ein Teenager weiß, hier ist eine Grenze und die Grenze bleibt, egal was ich sage, dann entsteht ein Schutzraum. Und wenn das Kind dir vertraut, der Teenager dir vertraut, dann wird dieser Schutzraum auch schließlich erkannt. Und das ist ein schöner Moment, wenn dir dein Kind sagt, danke, dass du mir das Verbot gegeben hast und auch aufrechterhalten hast, obwohl du mir vertraust, aber weil du einfach weißt, du kannst nicht jedem vertrauen. Es gibt andere Menschen in meiner Umgebung, denen kannst du nicht vertrauen und die kennst du vielleicht nicht mal. Und dadurch, dass du mich hier beschützt hast, komme ich durch diese schwierige Zeit besser durch und kann nachher als mündiger und starke Persönlichkeit auch selbst die Entscheidungen treffen, die wichtig sind. Habe eine klare Kommandostruktur und halte sie ein. Wie ist die Kommandostruktur in der christlichen Familie? Vater, Mutter, Kind. Ja, das ist für euch alles klar. Aber ich kenne halt Familien, da läuft es andersrum. Kind, Mutter, Vater. Oder Mutter, Kind, Vater. All diese anderen Strukturen haben Folgen, die nicht so schön sind. Unter einem Schutz zu sein, wenn der Mann im Haus, davon gehe ich aus, seine Verantwortung wahrnimmt und seine Familie mehr liebt als sein Leben, seine Frau mehr liebt als sein Leben, dann funktioniert diese Struktur. Ansonsten wird es immer schwierig sein. Aber diese Struktur muss gelten. Sprich, wenn dein Kind kommt zu dir, liebe Frau, und fragt, darf ich das und das tun? Und du sagst ja, obwohl Papa schon Nein gesagt hat. Dann zerreißt dir alles selbst. Ihr als Eltern sprecht mit einer Stimme immer. Und wenn ihr euch mal nicht eins seid, dann sprecht ihr unter 4 Augen darüber und nicht vor dem Kind. Niemals vor dem Kind streiten. Das Kind soll nicht denken, wir sind perfekt, aber es muss wissen, wir beide sind eins. Und wir werden immer dafür sorgen, dass wir die Entscheidung zusammen auch durchhalten. Dass wir sie zusammen treffen und dahinter stehen. So, setze klare Grenzen. Was könnte das sein? Zum einen Konsequenzen festlegen. Du kannst nicht sagen, wenn du das tust, dann bekommst du eine Woche Hausverbot. Hausarrest. Hausverbot, Hausarrest. Hausverbot ist das andere. Und dann passiert's und du sagst, naja, ich vergesse es nochmal, ich drücke ein Auge zu. Das hört sich jetzt sehr, sehr barmherzig an. Und ich will nicht sagen, dass es nicht so Momente auch mal geben kann. Wenn Gott mich so führt, bin ich auch sehr barmherzig. Aber ist das der Standard? Weiß mein Kind, mein Wort zählt eh nichts. Der kann mal sagen, was er will, ich komme doch durch. Und das haben viele Kinder erlebt, weil die diese Grenzen austesten. Aber wenn du klar dabei bleibst und sagst, du, ich liebe dich von ganzem Herzen, aber schau mal, ich habe dir die Folge aufgezeigt und weil ich dich liebe, werde ich keinen Millimeter von der Seite rücken. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, hat er ihnen seine ganze Liebe gegeben, er hat ihnen alle Versorgung gegeben und er hat ihnen gesagt, bis auf diesen Baum. Und hat ihnen gesagt, wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Nun, er ist Gott. Er hätte sagen können, na, okay, komm, der Apfel. Vergessen wir den Apfel oder was auch immer für eine Frucht es war. Geht schon weiter. Nein, Gott hat den eigenen Willen so hoch angesetzt, dass er die Konsequenz zulässt. Wir leben ja immer in diesen beiden Liebesvarianten. Die Mütterliebe und die Vaterliebe. Die Männerliebe oder die Frauenliebe. Die Mutterliebe sagt, ich liebe dich, egal was du tust. Und die Vaterliebe sagt, ich liebe dich, wenn du es richtig tust. Das nicht heißt, dass er es sonst nicht liebt. Aber er setzt Herausforderungen. Er möchte, die Mutter sagt, ich bleib wie du bist. Und der Vater sagt, ich liebe dich, wie du bist. Aber ich möchte, dass du dich veränderst, dass du dein Potenzial entfaltest. Das sind zwei Seiten derselben Medaille und die gehören zusammen. Oft versuchen Christen, die eine gegen die andere auszubalancieren. Das funktioniert nicht. Es gehört zusammen. Wir brauchen diese Dinge. Und Konsequenzen gehören dazu. Und dafür sind wir Männer in aller Regel zuständig. Das ist unser Job. Wir setzen Grenzen und wir sorgen auch dafür, dass die eingehalten werden. Wenn du heiligen Zorn in der Familie findest, gehört dem meistens Männer. Nicht liebloser Zorn, nicht Gewalttätigkeitszorn, sondern Zorn, der auch mal laut wird und sagt, das geht nicht. Weil ich muss Grenzen ja markieren, oder? Ich sage, oh Schatz, das geht aber doch nicht. Nicht so gut, was du da gemacht hast. Und denkt das Kind, naja, dann kann es ja so schlimm nicht sein. Mache ich es wieder. Passiert ja nichts. Nein, es muss ein Konsequent geben. Klare Grenzen meinen auch zum Beispiel ein System für Verstöße, Gegenregeln. Oder ein Bonus dafür, wenn Dinge besonders gut gemacht werden. Das sind Familienregeln, die müsst ihr rausfinden. Wir haben für uns so ein Strichesystem, was zum Guten wie auch zum Schlechten gebraucht werden kann und monatlich abgerechnet wird. So, dass wir sagen, wow, wenn du die Dinge gut gemacht hast, gibt es eine Belohnung. Wenn du sie schlecht gemacht hast, gibt es eben keine, sondern sogar einen negativen Punktestand, den du den nächsten Monat mitnimmst. Ah, weniger Taschengeld, wisst ihr? Sparen und Zehnten geben sind so Grenzen. In unserem Haus wird gespart und es wird der Zehnte gegeben. Und zwar von jedem Cent, der eingenommen wird. Unsere Kinder haben das von klein auf. Ab 7 Jahre, wenn man es ihnen erklären kann, sagen wir, Schatz, guck mal, habe ich mit dem Caleb neulich gemacht. Das sind 10 Geldmünzen. Wie viel ist der Zehnte davon? Die sollen es verstehen. Weil wir wollen Gott ehren. Wir wollen von Anfang an, dass unsere Kinder unter dem Segen sind und nicht unter dem Fluch. Und dieses Bündniszeichen, das ist uns wichtig. Und die Kinder machen das. Und unseren Kindern geht's gut. Und die sagen das manchmal. Ich sag's manchmal, doch, ich bin so froh, dass ich diesen Zehntenbund habe. Und weil, guck mal, Gott hat da gesegnet. Oder Rafa kam neulich, Gott hat mich hier gesegnet. Schau, ich habe das gegeben. Und da kam das zurück heute schon. Und Gott ist gut. Und auch sparen. Also als Beispiel. In unserer Familie wird 10% dem Herrn gegeben. Und es wird 10% gespart. Und zwar für ein Ziel. Es kann also nicht dann irgendwann für irgendwas ausgegeben werden, sondern das kommt weg. Das wird schriftlich aufgeschrieben. Jedes Kind hat sein Heft, wo man das aufschreibt. Ich gucke mir das regelmäßig an, so dass sie lernen, sparen ist ein Gut, ist ein Wert in unserer Familie. Nicht nur ausgeben, ausgeben, ausgeben und auch nicht nur geben, sondern auch sparen. Wisst ihr, da haben wir die Balance. Wir geben dem Herrn, wir sparen und wir genießen, was wir ansonsten haben. Die 80%, damit können sie machen, was sie wollen. Und ich beobachte jetzt schon, dass auch davon gespart wird. Allerdings, das sparen sie dann selbst, da können sie auch mitmachen, was sie wollen. Das ist cool, oder? Habt ihr so eine Erziehung genossen als Kinder? Habt ihr solche Werte mitbekommen? Weil das merkt ihr heute. Weil das ist nachher bei viel Geld dann auch leicht. Nur andererseits, wenn ich es nie lerne, ist viel Geld dann auch schnell weg. Stimmt's? Man kann Gutscheine verteilen, zum Beispiel für Filme anschauen oder für Videospiele spielen. Wenn du hier keine Grenze setzt, dein Kind verliert sich darin. Oder online. Gib deinem Kind keine Online-Grenze und du verlierst es. Ganz einfach, früher oder später. Und das geht in all diesen Dingen. Wir hatten jahrelang, haben wir Gutscheine gemacht, eine halbe Stunde Videospiel. Davon gab es die Woche 7 oder 8 Gutscheine und die konnte das Kind einlösen. Okay, jetzt spiele ich eine halbe Stunde. Wunderbar. Und an einem Tag 2-mal, an einem Tag 3-mal und dann am nächsten Tag keinmal. Sie lernen also, es gibt sowas wie ein Budget, es gibt ein Haus, es gibt eine gesunde Grenze und darüber hinaus geht's nicht. Regeln fürs Schlafen gehen. Welche Uhrzeit ist gegeben? Was ist in Ordnung für welche Altersgruppe? Das legt ihr fest, nicht das Kind. Okay? Wir haben so eine kleine Ermutigung reingegeben. Wir sagen, wenn ihr zu einer gewissen Uhrzeit im Bett seid, dann dürft ihr euch ein Hörspiel anhören. Weil unsere Kinder hören immer was beim Einschlafen. Das ist eure Kinder auch so machen. Da ist immer was zu hören. Und wenn ihr nach dieser, eine Minute danach geht, dann dürft ihr kein Hörspiel mehr hören, dann müsst ihr eine Predigt hören. Das heißt, die haben alle Predigten auf ihrem iPad und als CD und so passiert's, wenn ich manchmal durch die Zimmer gehe, nachts noch, und dann laufen überall Predigten. Da höre ich ihres Predigen, da predigt meine Mama, da predige ich, so. Damit schlafen die ein, und die wird auch nachts nochmal angetrögt und so. Das wisst ihr, das macht im Unterbewusstsein ja ganz viel, gute Dinge zu hören nachts. Wobei die Hörspiele, die sie hören, sind auch alles christliche Hörspiele. Also, da gibt's sowieso nur guten Stoff für die Ohren, weil ich will nicht, dass sie einschlafen mit irgendeiner Räubergeschichte. Das macht ja was mit unserer Seele. Und Erziehung fängt schon bei Einjährigen an. Ja, schon vorher, ich meine das nur so als Stichpunkt. Schon einen Einjährigen kann ich disziplinieren, wenn ich merke, er rebelliert, und das machen die schon, dann setze ich ins Gitterbett, bis sie lernen, es hat eine Konsequenz. Okay, ich mache das Gegenteil von dem, was Mama mir sagt, was ich auch schon verstanden habe, dann muss ich eine halbe Stunde ins Gitterbett und kann nicht frei rumlaufen. Das sind kleine Dinge, aber die machen was. Die zeigen, du meinst es ernst. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Vater zu haben, der seine Versprechen nicht hält. Eine Mutter zu haben, die immer nur droht, aber nie was macht, das schafft die größte Unsicherheit im Leben eines jungen Menschen. Und das verführt, sich Sicherheiten woanders zu suchen. Und das ist eigentlich, was wir nicht wollen. Wir wollen, dass sie in dem sicheren Ort, den unsere Familie darstellt, die Sicherheiten und den Schutz finden, den sie brauchen. Weil wir wissen nicht, wie das woanders läuft. In der Regel sind die anderen Orte, wo sie es dann suchen, gerade gar nicht sicher. Ist doch auch so, oder? Prima. Ja.
Okay. Ein Punkt noch?
Bitte?
Ein Punkt noch? Jetzt schaffen wir nicht. Okay. Punkt Nummer 3, das wird dann für heute leider der letzte sein, haben wir die halbe Predigt oder ein Viertel dann von dem Ganzen geschafft. Der heißt, delegiere Verantwortung. In einer Zeitschrift habe ich mal gelesen, vor vielen, vielen Jahren, tue niemals etwas für ein Kind, das älter ist als 3 Jahre, was es selber tun kann. Oh, wie hart ist das denn? Das ist total super. Dein Kind wird selbstbewusst, es löst sich, es wird unabhängig, es lernt Dinge, die wichtig sind. Vor kurzem saß ich auf dem Elternabend, 3 Kinder, viele Elternabende, und da ging es um die Klassenfahrt vom Raphael, die ansteht, die Abschlussfahrt von der Orientierungsstufe, und die fahren da irgendwo in die Pampa und in so ein Freizeitdorf, und dann ging es darum, ja, Bettwäsche und Handtücher und hin und her, und dann müssen die ihre Betten beziehen, und dann habe ich gedacht, super, kein Problem, und die Mutter eines seiner Freunde saß neben mir, die rollte dann die Augen und hat noch überlegt, ob sie mit hinfährt und ihm das Bett bezieht, so ungefähr, und dann habe ich gesagt, wie macht er das noch nicht selber? Nee. Habe ich gesagt, also ich finde, ein Junge mit 12 Jahren, der kann sein Bett selber beziehen. Also bei uns beziehen die Kinder ihre Betten selber, außer dem Kaleb. Da muss einer von den großen Geschwistern ran und das funktioniert tadellos. Jungs können lernen, Fenster zu putzen. Jeder kann lernen, sein Zimmer selber in Ordnung zu halten. Neuerdings habe ich jetzt gelernt, die können sogar ihre Socken selber, die können das Socken-Memory selber spielen. Ah, dich habe ich schon mal gesehen und du gehörst auch mir. Ja, warum, liebe Mutter, solltest du alle deine Energie alleine da reingeben? So, das macht man die ersten Jahre ja sowieso, weil es nicht anders geht. Und das ist auch in Ordnung. Aber delegiere Aufgaben und passt es auch dem Alter an. Bei uns haben die Kinder ja bestimmte Aufgaben, die sie regelmäßig machen. Dann gibt es den Küchendienst, der wechselt täglich. Der Kaleb ist der Küchendienstassistent. Der hat bestimmte Sachen, die er aus der Spülmaschine dann ausräumt zum Beispiel. Und so kann man wunderbar kleine Aufgaben verteilen. Und auch hier können wir ein Ermutigungssystem schaffen, durch Bonuspunkte, durch zusätzliches Taschengeld. Wir haben jetzt zum Beispiel vor einigen Wochen entschieden, weil ich ja arbeitsmäßig immer so weit über dem Anschlag bin, meine Stunden für die Gemeinde, der Haushalt. Ich habe jetzt mal gezählt, wir haben 14 bis 15 Waschmaschinen die Woche, die gewaschen werden. Das muss ja alles irgendwo auch hin. Und die Leute, wir brauchen auch unsere Klamotten und unsere Socken irgendwann wieder. Und manchmal, wenn ich dann Predigt hatte, dann gab es keine Socken in der Woche zum Beispiel. Oder sowas ist dann passiert. Oder das Wohnzimmer sah aus wie Kraut und Rüben, weil ich dachte, naja, komm, Hauptsache die Küche hast du irgendwie nach dem Essen wieder auf die Reihe gekriegt. Und jetzt haben wir statt einer Putzfrau unsere zwei großen Kinder engagiert. Die machen das wöchentlich im Wechsel. Da gibt es eine klare Liste, die man abhakt. Und dieses wird auch kontrolliert. Und wenn es ordentlich gelaufen ist, dann gibt es dafür mehr Taschengeld. Und das ist eine coole Sache. Also für mich ist das cool. Ich kam gestern aus der Leiterschule 2 abends nach Hause. Grace hat das Wohnzimmer gemacht. Sah super aus. Das ist schön. Und das geht. Und sie lernen, dass vorbereitet zu sein, wenn sie selber ins Leben starten, mit einer eigenen Wohnung, einem eigenen Haushalt.
Und wir glauben ohnehin, dass es sehr weise ist,
das Taschengeld, die Taschengelderhöhung immer an Aufgaben zu orientieren. Nicht einfach mehr Geld zu geben. Lass die Kinder wissen, das Geld hat einen Gegenwert. Das Geld ist dann nämlich wertvoller, wisst ihr, wenn ich dafür was tue, als wenn es mir eh immer nur nachgeworfen wird. Lass die Kinder was tun. Pass die Aufgaben jedes Jahr ein bisschen an. Es muss nicht immer mehr sein. Vielleicht sind die Aufgaben schwieriger oder es ist einfach im Alter gemessen, was passiert, sodass die Kinder merken, okay, das hat einen Gegenwert. Das ist nicht einfach nur irgendwas, was die Eltern gerade übrig haben, sondern es kostet mich was. Und das ist eine gesunde Einstellung, die das ganze Leben lang auch hilft, den Wert von Geld auch zu bemessen und den Wert von Geschenken und all diese Dinge.
Ja, jetzt müssen wir leider schon Schluss machen für heute. Die Zeit ist total schnell gelaufen. 3 Punkte. So, aber so ein bisschen was ist rübergekommen. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Das ist vielleicht die Basis von allem anderen. Sieh dein Kind positiv, sei ein Ermutiger, bestätige dein Kind, gib deinem Kind Berührung, ja, gib ihm Nahrung für seine Seele, dass es wissen lässt, ich bin wertvoll, ich bin wichtig, ich habe nicht 2 linke Hände, sondern ich kann was bewerkstelligen, ich bin zu was zu gebrauchen, ich habe eine Berufung von Gott, ich bin gut gemacht von Gott. Das ist ganz wichtig. Das Zweite, was Bernd gesagt hat, setze klare Grenzen, ist genauso wichtig. Und wenn klare Grenzen in Liebe gesetzt werden, ist das eine geniale Kombination. Und wir haben oft erlebt, dass fremde Kinder, wir haben in unserem Dorf, wir sind gegenüber von der Bushaltestelle und manchmal gibt es da so Horden von Jugendlichen, von kleineren Kindern. Wir nennen die manchmal so ein bisschen die Straßenkinder, ist nicht böse gemeint, aber die sind irgendwie so viel outgesourced. Die sind scheinbar nicht gerne oder nicht viel zu Hause. Und mancher Kontakt mit so einem Kind hat uns schon gelehrt oder auch an anderer Stelle, dass Kinder sich eigentlich sehr sehnen nach Klarheit und nach Liebe, nach beidem. Dass sie nicht vor dir weglaufen, wenn du sagst, es läuft nicht, sondern dass sie das gut finden, wenn sie wissen, wo sie dran sind. Und dass es auch eine Form von Fürsorge ist, zu sagen, da ist eine Grenze, die überschreitest du bitte nicht. Ja, und der letzte Punkt, delegiere Verantwortung. Kinder können helfen, zu Hause sollen helfen. Eine Familie ist ein großes Team. Wir machen alle Dreck, wir essen alle. Wir können uns auch zusammen beseitigen. Und das macht auch Spaß nebenbei. Sogar als unsere Spülmaschine mal zusammengebrochen ist, das hat auch was gemacht. Der eine spült, der andere trocknet ab. Du redest dabei zusammen. Das ist, man kann das positiv sehen oder man kann es verächtlich sehen. Seht es doch positiv. Seht es als Gewinn und seht euch als Familie, als Team mit euren Kindern zusammen. Okay. Ja, ich lade euch ein, mit mir aufzustehen oder aufzustehen, ich stehe ja schon. Und ihr wisst es, die ihr regelmäßig kommt, wir lassen keinen Gottesdienst zu Ende gehen, ohne Gelegenheit zu geben, mit Jesus Christus neu anzufangen oder Jesus Christus in das eigene Leben einzuladen. Die Bibel vermittelt uns wunderbare Werte und unser Gott ist genau ein solcher Gott. Er liebt uns bedingungslos, aber er hat uns auch Grenzen gegeben. Und er sagt, wenn du in diesen Grenzen lebst, dann wirst du gesegnet sein. Dann kannst du die Fülle dessen erleben, was ich für dich geplant habe. Es gibt ihn, er ist hier, er ist durch seinen Geist hier in diesem Raum. Und die Bibel sagt, dass es keinen Menschen gibt, der vor Gott perfekt ist, der ein Leben gelebt hat, ohne je zu lügen oder einen Fehler zu tun. Und jeder von uns braucht Vergebung. Keiner ist besser als der andere. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünde bezahlt hat. Für jede Sünde, für jeden Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe, wird eine Rechnung geschrieben. Hast du schon mal eine Rechnung gekriegt? Ja, von Handwerkern und von anderen. Aber auch in dieser Hinsicht wird im Geistlichen, es gibt eine Konsequenz. Es gibt eine Folge von Sünde. Und der Lohn der Sünde, sagt die Bibel, ist der Tod. Und wir haben die Wahl. Wir können diese Rechnung selber bezahlen in der Ewigkeit. Oder wir können sagen, Herr Jesus, du hast den Tod erlitten für mich. Ich gebe dir die Rechnung. Und er macht uns das Angebot heute Morgen. Er macht dir das Angebot heute Morgen zu sagen, ich bezahle deine Schuld. Ich übernehme das, was du verbockt hast. Ich übernehme die Konsequenz für deine Sünde. Und dazu lade ich ein, einfach ja ein Gebet mir nachzusprechen, ein Gebet der Hingabe an Gott. Ein Gebet, wo wir sagen, Jesus, ich erkenne an, dass du der Sohn Gottes bist. Ich erkenne an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich will dir den ganzen Ballast meines Lebens heute Morgen geben. Und wenn du das schon getan hast, dann lade ich dich trotzdem ein, sprich das Gebet mit und lass uns gemeinsam auf Gott zugehen da drin. Okay. Herr Jesus Christus.
Herr Jesus Christus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Dass du das fleischgewordene Wort Gottes bist.
Dass du das fleischgewordene Wort Gottes bist.
Ich glaube, dass du am Kreuz.
Ich glaube, dass du am Kreuz.
Für meine Schuld gestorben bist.
Für meine Schuld gestorben bist.
Ich lade dich heute ein.
Ich lade dich heute ein.
In mein Leben zu kommen.
In mein Leben zu kommen.
Bitte vergib mir meine Sünden.
Bitte vergib mir meine Sünden.
Reinige mich.
Reinige mich.
Nimm mich bei der Hand.
Nimm mich bei der Hand.
Und führe mich von heute an.
Und führe mich von heute an.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann in Ewigkeit.
Und dann in Ewigkeit.
Danke dafür.
Danke dafür.
Amen.
Amen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.